Down, set, short.
Gestern war Trade Deadline in der NFL und es ist einiges passiert. Es ist mehr passiert als sonst und mehr als ich erwartet habe. Es gab den vielleicht größten, in Anführungszeichen, Ausverkauf, den ich, seit wir diesen Podcast machen, je erlebt habe. Und zwar bei den New York Jets. Und damit müssen wir natürlich auch anfangen. Die Jets traden zwei ihrer Starspieler der Defense. Die zwei, vielleicht zwei besten Spieler ihrer Defense. Sauce Gardner zu den Colts und Quinnen Williams zu den Cowboys.
Ja, also der Gardner-Trade kam ja zuerst. Und als der kam, war so mein erster Gedanke, ich verstehe es für beide Teams nicht so wirklich. Also Colts und Jets, wir kommen zu den Colts nachher noch im Detail. Bei den Jets, aber natürlich sind die irgendwo im Rebuild. Aber als wir hier vor zwei Wochen über die Trade-Deadline gesprochen haben,
ja,
ausführlich darüber gesprochen haben, welche Teams sollten Spieler abgeben, wie sieht das aus, was sind Parameter, da haben wir die Jets spezifisch angesprochen und gesagt, ja natürlich, ne, jemanden wie Breece Hall, den tradest du und vielleicht einen Jermaine Johnson eventuell. Mhm. Aber Leute wie Sauce Gardner, wie Quinnen Williams, deine jungen Säulen, das sind doch die Spieler, um die du herum was aufbaust. Also Gardner ist 25. Die haben vor, ich glaube, fünf Monaten mit dem verlängert.
Fünf, ja.
Quinn Williams ist 27. Natürlich brauchen die Jets einen Quarterback. Natürlich sind die jetzt noch ein Stück weit davon weg, kompetitiv zu sein. Aber das sind für mich die Spieler in dem Alter auch, die das Gerüst deines ganzen Teams darstellen. Und jetzt hoffst du irgendwie, okay, vielleicht treffen wir dann ein paar dieser Picks wieder und wir kriegen wieder so gute Spieler. Das ist, finde ich, also das ist extrem viel Risiko. Und dann reden wir ja noch gar nicht darüber, dass der First-Rounder der Colts dieses Jahr, das wird ein später Pick sein.
Also ja, vielleicht solltest du mal, du bist schon zwei Schritte voraus, Adrian. Du bist schon den tief Trade drin in der Analyse. Mach doch erstmal den Trade. Sauce Gardner geht zu den Colts. Was bekommen denn die Jets dafür?
Also es ist der First-Rounder im kommenden Draft von den Colts und der First-Rounder im Jahr drauf. Plus A.D. Mitchell, der Receiver. Mhm. Der geht auch noch mit zu den Jets. Aber der First-Rounder dieses Jahr von den Colts wird höchstwahrscheinlich irgendwo in den mittleren 20ern sein. So, das ist schon mal zum Start. Der First-Rounder nächstes Jahr, mal gucken, hat natürlich eine größere Bandbreite. Und der First-Rounder von den Cowboys, den sie für Quinn Williams bekommen, im Jahr drauf, über den Trade können wir auch gleich noch im Detail sprechen, das ist ein Pick, der ja irgendwo in der Mitte vielleicht der erste Runde sein wird. Also wir reden ja jetzt erstmal von der Idee her wahrscheinlich nicht über Top-10-Picks, sondern eher so, sagen wir mal, mittlere First-Rounder von der Prognose her. Und wenn man dann diese Trades anguckt, aus einer Value-Perspektive, kann man das aus Jets-Sicht absolut auch positiv verkaufen. Also die haben jetzt im kommenden Draft zwei First-Rounder, zwei Second-Rounder. Sie haben dann drei First-Rounder im Jahr 2027, im Draft 2027, was eine starke Draft-Klasse sein soll. Also was Draft-Kapital angeht, auch wie sie es jetzt gespielt haben, kann man da auch sagen, ey, da ist zumindest mal ein Plan erkennbar. Jetzt ist es ein klarer 3-Jahres-Rebuild, mindestens. Und die nächsten Schritte der Strategie können wir dann erst bewerten, was sie dann in der, je nachdem, was sie in der Offseason machen. Man sieht zumindest da eine Strategie. Aber mein Punkt wäre hier halt eher, können die nicht auch den Rebuild umsetzen, ohne solche Cornerstone-Spieler abzugeben, die ja für die nächsten 4 Jahre absolut relevant gewesen wären. Also Sauce Gardner hat definitiv noch 4 Jahre, wo du sagst, das ist seine Prime. Quinn Williams würde ich das auch attestieren. So das junge Gerüst der Jets mit den beiden Offensive Tackles, mit Garrett Wilson, mit Gardner, Quinn Williams, Jermaine Johnson, das habe ich für echt gut gehalten. Ich habe die Jets als ein Team gesehen, ja, natürlich brauchen die einen Quarterback. Aber jetzt sind sie halt deutlich näher dran an so einem richtigen Neustart und ich weiß gar nicht, ob das notwendig war.
Ja, du hast es ja eben so formuliert, dass du deine erste Reaktion war, okay, du siehst es auf beiden Seiten oder verstehst es nicht so von beiden Seiten, von Colts und Jets Seite aus, so richtig. Das klang so, als hätte sich das geändert. Bei mir hatte sich das nicht verändert. Also, ich bin bei beiden Seiten, ich kann mich da reindenken, ich verstehe die Argumente, ich kann auch nachvollziehen, warum es so gemacht wurde. Und auf beiden Seiten hätte ich es nicht so gemacht. Und bei den Jets ist es einfach so, das, was du alles gesagt hast, wir haben beide zusammen gesagt, okay, solche Leute tradest du nicht. Wir sind 1,5 Jahre davon entfernt, dass diese Defense unter anderem dank dieser beiden Spieler eine der besten Defenses der Liga war. Das Potenzial wäre da, das auch wieder mit denen hinzubekommen. Gerade in dieser Altersstruktur, die Spieler, die jetzt einfach entweder schon in ihrer Prime sind oder da reinkommen. Und was ich aber vor allem nicht verstehe, ist, Du bezahlst Sauce Gardner und ein halbes Jahr später tradest du ihn. Also da eine Strategie nachvollziehen zu wollen, finde ich dann doch sehr schwierig. Und vor allem, wenn du im Sommer einen Coach verpflichtest, einen Headcoach verpflichtest, der ein Defensive Coach ist, der, soweit ich das in Erinnerung habe, auch einen Defensive Back-Hintergrund hat. Mhm. Und du tradest einen der besten Corner der Liga. Das ist auch noch ein Thema, über das wir gleich sprechen können. Wie gut ist Sauce Gardner eigentlich? Aber das können wir vielleicht aus Coles Perspektive dann machen, weil die haben diesen Spieler nun mal geholt. Mein größtes Fragezeichen bei dieser Aktion der Jets ist, bei diesem Ausverkauf der Jets ist. Natürlich ist das schön, jetzt viele Picks zu haben. Und in Madden geht diese Strategie auch auf, weil diese Picks oft sichere Qualität sind. Im Real Life ist das ja aber nicht so. Im Real Life bedeutet nicht, okay, ich habe jetzt First-Round-Picks, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 First-Round, 4 First-Round-Picks die nächsten 1-2 Jahre oder wie viele es letztendlich auch sind. Das bedeutet ja nicht, dass du damit die richtigen Dinge machst. Also, klar, wenn du so draftest, wie die Lions das getan haben mit ihren First-Roundern, die sie hatten, mehreren zum Teil, ja, dann ja. Aber es gibt doch schon zig vergleichbare Szenarien, wo Cornerstone-Spieler weggetradet wurden, in der Hoffnung, man kann mit dieser Draft-Munition ein insgesamt besseres Team bauen. Panthers. Wie viel Qualität haben die Panthers über die letzten Jahre weggetradet? McCaffrey, Burns, DJ Moore. Wie viel besser sind die Panthers geworden? Ja, gar nicht. Ja. Und die Spieler sind immer noch echt gute NFL-Spieler. Also, teilweise die Besten auf ihren Positionen.
Vor allem die Jets haben dieses Spiel ja schon mal gespielt. Die Jets 2022 hatten die 3 First-Rounder. Und wen haben sie gedraftet? Sauce Gardner, Garrett Wilson und Jermaine Johnson. Da haben sie alle 3 getroffen. Ja, das ist gut, genau. Aber sie haben das ja schon mal gespielt. Und jetzt denken sie sozusagen, wir machen das nochmal? Also sie haben ja schon den Erfolg eigentlich gehabt damals.
Genau.
Und dann denke ich mir so, okay, das hat da geklappt. So, solltest du nicht dann eher darum weiter aufbauen? Und ich finde, also ein Punkt, den wir auf jeden Fall, du hast Coaching schon angesprochen, Coaching-Staff generell, ein Punkt, den ich in dem generellen Diskurs auch für so ein bisschen underrated halte, um diese Strategie jetzt der Jets, dieser ganze Plan hängt doch sehr stark davon ab, dass man Stabilität im Coaching-Staff hat. Weil, also jetzt richtest du dich ja so aus, dass du Spieler draftest in den nächsten 2 Jahren. Die sollen jetzt der Kern deines Teams werden. Nicht die guten, die du schon hast oder hattest, du hast jetzt 2 davon abgegeben, Breece Hall wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange da sein, sondern die, die du jetzt die nächsten 2 Jahre draftest, ne? Das soll dein Kern sein. Aber sind wir sicher, dass Aaron Glenn und sein Coaching-Staff das sind, was du da in place haben möchtest dafür?
Also wenn du dir sicher bist, dann draftest du nicht deine besten Spieler aus der
Defense. Dann draftest du vielleicht nächstes Jahr Spieler für einen Coaching-Staff übernächstes Jahr, der die gar nicht haben will. Oder der ganz andere Spieler gerne hätte. Also den Aspekt finde ich da auch echt so ein bisschen underrated, weil ich weiß nicht, ob Aaron Glenn der Richtige ist. Ich weiß nicht, ob generell die GM-Headcoach-Nummer die richtige ist für so eine Strategie. Und sie gehen halt jetzt extrem auf diesen Rebuild, der, wie gesagt, in meinen Augen aus Jets-Sicht so extrem einfach gar nicht notwendig war.
Wir haben jetzt Quinnen Williams hier schon mit einbezogen. Sag da doch gerne noch mal die Kondition. Was haben die Jets für Quinnen Williams von den Cowboys bekommen?
Genau, es ist eben der Second-Rounder im kommenden Draft. Deswegen haben sie da 2. Plus Mazi Smith, den Defensive Tackle. Plus der First-Rounder 2027. Und hier wichtiger Punkt, der First-Rounder, den sie da bekommen, wird der bessere der beiden Picks sein, die Cowboys haben. Also die Cowboys haben ja 2 First-Rounder jetzt die nächsten beiden Jahre eben von den Packers. Und der First-Rounder, den sie 2027 zu den Jets schicken, wird entweder ihr eigener oder der Packers sein, je nachdem, welcher Pick höher ist. Also das ist starker Value auch für die Jets. Das meinte ich auch vorhin. Wenn du diese Trades so ein bisschen im Vakuum analysierst, einfach nur guckst, wie viel Value haben sie denn mitgenommen, dann sind es keine schlechten Trades aus Jets-Sicht. Für mich, ich tue mich nur schwer damit, die Gesamtstrategie dahinter so wirklich zu mögen, weil ich finde, ist es eine sehr, sehr aggressive Strategie für ein Team, das eigentlich eben schon einen starken jungen Kern hatte.
Das ist auch der Grund für mich, warum ich mich da reindenken kann, weil sie in meinen Augen sehr viel für diese beiden Spieler bekommen haben. Ich finde, dass die Colts und die Cowboys überbezahlt haben, ehrlicherweise. Dass der Value, den man da bekommt, dass der gut ist. Und ich bin auch ehrlicherweise der Meinung, wenn dir jemand für Quinnen Williams einen First- und Second-Rounder und gerade für Sauce Gardner, das ist 2 Jahre her, dass Sauce Gardner so gespielt hat, dass er 2 First-Rounder wert ist, auch wenn es vielleicht nicht die allerhöchsten Picks wahrscheinlich sind. Aber für die Position, für einen Spieler wie Sauce Gardner, der auf einer Position spielt, die naturgemäß schwankend ist, auf einer Position, wo man sich nicht so unbedingt drauf verlassen kann, nicht wie bei Pass Rusher zum Beispiel, sieht man ja auch gerade an Micah Parsons, der kommt einfach zu einem neuen Team und spielt genauso wie vorher. Miles Garrett spielt seit Jahren auf dem gleichen absoluten Elite-Niveau. Sauce Gardner tut das nicht. Sauce Gardner hat das 2 Jahre gemacht und dann 2 Jahre nicht. Natürlich muss man da die Umstände auch ein bisschen mit beachten, dass diese Defense insgesamt nicht mehr so gut performt hat. Ich meine, Quinnen Williams ist auch schon wieder 1-2 Jahre her, dass der auf einem absoluten Top-Level gespielt hat. Er ist immer noch ein sehr guter Defensive Tackle, aber ich glaube, dass die Jets dann so ein bisschen waren, okay, ey, die bieten so viel Value für diese Spieler, dann müssen wir jetzt hier eine unbeliebte Entscheidung treffen. Hätte ich es gemacht, zumindest oder vor allem bei Sauce Gardner? Nein. Mhm. Trotzdem finde ich, haben sie da sehr viel rausgeholt.
Das ist genau der Punkt. Also das ist gut, dass du es auch nochmal so ansprichst. Ich hätte es sonst auch nochmal gesagt, weil ich bin auf der einen Seite, sage ich aus Jets-Sicht, ich glaube nicht, dass es der Weg ist, den ich gegangen wäre, einfach weil ich mehr darauf aus gewesen wäre, zu gucken, wie kriegen wir denn um diesen jungen Kern was aufgebaut. Und gerade im kommenden Draft, die werden einen Top-5-Pick haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, die brauchen Munition, um für einen Quarterback hochzutraden. Wenn die einen Quarterback im kommenden Draft mögen, dann werden sie den wahrscheinlich auch draften können. Wie es im Jahr drauf aussieht, okay, das ist ein anderes Thema. Aber für mich war das mehr so ein Team, ey, wenn die jetzt vielleicht, wenn die einen Quarterback treffen im nächsten Draft, ich glaube nicht, dass sie so weit weg davon sind, kompetitiv zu sein.
Ja.
Und das wäre für mich eher so der Weg gewesen, wie ich es gemacht hätte. Aber, wenn ich auf diese beiden Trades gucke, also den Gardner-Trade und den Quinn-Williams-Trade, in beiden Fällen jeweils mag ich die Jets-Seite mehr als die Gegner-Seite.
Ja.
Das sagt da natürlich auch was darüber, was ich über die beiden anderen Teams denke, die diesen Trades gemacht haben. Aber deswegen ist das, was du gerade gesagt hast, ist genauso der Punkt. Man kann verstehen, wie die Jets an den Punkt kommen, dass sie diese Trades machen, auch wenn es für mich trotzdem kein klares Ja ist. Auch wenn es für mich trotzdem so ein das ist eine riskante Strategie, du reißt einiges ein und setzt deinen Kader nochmal weiter zurück. Plus, du wirst jetzt wahrscheinlich sehr davon abhängig sein, dass dein Headcoach und dein GM die richtigen Besetzungen für ihre Posten sind. Weil sonst kann das halt auch ein völliges Desaster werden. Auch, also gerade auch mit dieser ganzen Draft-Munition, dann läuft die vielleicht ins Leere.
Ja, dann lass uns doch mal auf die andere Seite schauen. Lass uns doch mal über die Colts sprechen. Ich meine, ich kann nicht jahrelang von den Colts mehr Aggressivität und splashy Moves fordern.
Ja.
Und dann machen sie einen der most splashy Moves der letzten Jahre. Und ich kritisiere es dann, aber es ist halt ein krasser All-In-Move auf so vielen Ebenen.
Mhm.
Ich habe es gerade schon mal gesagt. Es ist halt kein Spieler, der für mich den Preis wert ist, der das jetzt 1-2 Jahre in der Form nicht bewiesen hat und es vielleicht auf der Position auch gar nicht beweisen konnte. Ich weiß nicht, ob ich für irgendeinen Corner, außer Patrick Surtain vielleicht, 2 First-Rounder bezahlen würde. Und selbst bei dem, kann man drüber streiten.
Da würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich finde, wir haben auch da zum Beispiel mit dem Jalen Ramsey-Trade damals, den die Rams gemacht haben, einen, wo wir schon sagen, der Impact auf die Defense war so groß und für mich fällt da jetzt jemand wie Surtain zum Beispiel auch rein.
Okay,
ob Gardner
okay.
da reinfällt, ist halt eine andere Diskussion.
Genau. Deswegen sage ich ja, außer Sauce Gardner, Entschuldigung, außer Patrick Surtain, Sauce Gardner ist für mich nicht Jalen Ramsey.
Nee, da gehe ich mit.
Der ist jung und vor allem, ich meine, den finanziellen Aspekt haben wir jetzt bei den Jets noch gar nicht so großartig thematisiert. Die haben ja gerade erst mit ihm verlängert eben, das hast du gesagt. Aber so schlimm in Sachen Deadcap ist es ja gar nicht, wie man vielleicht denken mag.
Überhaupt nicht.
Und gleichzeitig ist es für die Colts aber ja auch insofern ganz entspannt, dass hier eben schon langfristiger Vertrag am Start ist und man jetzt nicht doch mal obendrauf noch einen teuren Vertrag aushändigen muss. Den gibt es schon. Insofern holst du dir mit den Draftpicks diesen Vertrag auch mit. Aber wie gesagt.
Da würde ich gleich mal reingrätschen, weil normalerweise bei diesen Trades, also wenn wir zum Beispiel, wir werden vielleicht ja mal am Donnerstag kurz darüber reden oder spätestens dann in den Wochen danach, wie so ein Kyler Murray-Trade zum Beispiel aussehen könnte. Bei vielen dieser Trades, wo ein großer Vertrag mit drin ist, ist es ja so, dass sehr viele Garantien schon von dem eigentlichen Team gezahlt wurden.
Ja.
Das heißt, der Vertrag ist attraktiv für Teams, die ihn aufnehmen. Also wenn jetzt, ich habe jetzt bei dem Murray-Vertrag nicht vor mir liegen, aber wenn so ein Spieler, der hat natürlich einen hohen Signing-Bonus, der hat viele Garantien, die ja dann in puncto oder in Form von Dead Cap bei den Cardinals bleiben, bei so einem Trade. Sauce Gardner hat nur relativ wenige Garantien, die jetzt schon fällig waren. Also gerade Signing-Bonus ist ja so das Hauptthema. Einfach nur mal die Finanzen. Ich habe sie hier gerade vor mir. Die Jets zahlen dieses Jahr im Endeffekt 14,4 Millionen Dollar für die 9 Wochen, die er gespielt hat. Okay, das ist nicht wenig, ist völlig klar. Aber die Dead-Cap-Hits sind gerade mal knapp 9 Millionen noch dieses Jahr und 11 Millionen nächstes Jahr. Das ist nicht so viel für so einen Riesenvertrag. Die Colts jetzt in dem Zuge zahlen für den Rest dieser Saison fast gar nichts. Das sind, glaube ich, 625.000 Dollar, also nicht mal 1 Million. Aber dann halt die nächsten 5 Jahre im Schnitt über 26 pro Jahr. Also der Vertrag ist schon, das ist insofern ungewöhnlich, als dass es ein großer Vertrag ist, der zu allergrößten Teilen mitgetradet wird, weil es eben wenige Vorabgarantien, die schon bezahlt wurden, da drin sind. Sondern die Garantien kommen dann eher so Jahr für Jahr, wenn er da im Kader ist, so Rosterbonus und so weiter. Da kommen die Garantien dann häufiger her in dem Vertrag. Deswegen ist es für die Colts tatsächlich ein doppelter Preis. Also die 2 First-Rounder plus eben, also wirklich der absolute Großteil dieses Vertrags, den sie halt tatsächlich auch bezahlen müssen.
Aber gut, aber sie hätten ja auch viel Geld für ihn zahlen müssen, wenn sie selber einen Vertrag mit ihm ausgehandelt hätten, beziehungsweise
stimmt,
hätten aushandeln müssen.
Das stimmt.
Ja, für die Colts bedeutet das aber, dass man die nächsten 2 Jahre Stand jetzt keinen First-Round-Pick hat, sprich auch irgendwo limitiert ist. Und auch wenn Daniel Jones jetzt noch keinen neuen Vertrag hat, ich glaube, der hat gerade Leverage bekommen durch diesen Trade, weil ich sag mal so, viele Optionen, einen anderen Quarterback zu finden, falls das mit Daniel Jones jetzt nicht klappt, die nächsten 2 Jahre, haben die Colts jetzt nicht mehr.
Ganz genau. Und das ist so, zum einen ist es schon, es ist ein Win-Now-Move in dem Sinne, natürlich. Und wenn wir versuchen, das zu verstehen, also die Colts, ich meine, die haben die Nummer 1 Offense nach EPA pro Play, die sind Top 5 in den meisten Metrics. Die AFC wirkt nicht ganz so stark wie in vergangenen Jahren. Das ist schon so in die Richtung, vielleicht geht da was gedacht. Gleichzeitig eben ist halt dieses, es ist, also die Schwierigkeit sind 2 Sachen. Zum einen das, was du gerade gesagt hast. Es ist ein gefährliches Spiel, diese Entscheidung so aufgrund einer Handvoll guter Spiele von Daniel Jones zu treffen, weil mit diesem Trade ohne die First-Rounder die nächsten beiden Jahre ist halt relativ klar, dass sie mit Jones verlängern werden. Der soll ihr Quarterback über die nächsten Jahre sein. Und das eben als Teil dieser Gesamtstrategie halte ich für riskant, weil ich nicht ausschließen will, dass ein Leistungseinbruch kommt in der zweiten Saisonhälfte oder vielleicht kommende Saison. Und wenn das passiert, was, wenn dann einer dieser Picks ein Top-10-Pick doch ist, den sie darüber schicken? Was, wenn sie nach der kommenden Saison sagen, Mist, wir brauchen einen Quarterback, aber wir schicken den Nummer 10 Overall-Pick nochmal dieses Jahr zu den Jets.
Ja.
Das ist ein Risiko bei dem Ganzen. Und für mich ist so, da sind wir ja wieder auch in der sportlichen Analyse, für wie realistisch hältst du es, dass Daniel Jones die Production aufrechterhalten kann, die er in der ersten Saisonhälfte hatte?
Ich oder die Colts?
Ja, die Colts offenbar für sehr realistisch,
aber du. Ich wollte nämlich gerade sagen, also ich weiß auch nicht, ob es so clever ist, diesen Move zu machen, ohne den Vertrag mit Daniel Jones schon in trockenen Tüchern zu haben. Ja, ich bin halt naturgemäß etwas zurückhaltend, was das angeht. Wir haben jetzt Gegenbeispiele bekommen mit Baker Mayfield, mit Sam Darnold. Wir haben sie ausführlich besprochen vor ein paar Wochen in der Story der Woche. Ich traue dem Braten noch nicht und ich finde, wir haben jetzt auch schon 1-2 Spiele gesehen, wo wir genügend Gründe geliefert bekommen haben, warum wir dann doch noch in Summe etwas zurückhaltend sind. Aber ja, für mich ist das ein Move. Natürlich, Sauce Gardner ist 25, der wird den Colts noch viele Jahre Spaß machen, hoffentlich. Und ich finde auch, dass Colts-Fans sollten sich eigentlich darüber freuen dürfen, endlich mal so einen Move zu bekommen, so einen Top-Spieler in der Secondary zu haben, die dadurch natürlich noch mal deutlich besser aussieht. Gar keine Frage. Ja. Vor allem auf diese Saison bezogen. Mit Blick in die Zukunft ist es was anderes. Ich glaube schon, dass die Colts mit dem Rückenwind, den sie jetzt haben, mit der Offensive, die so eben in sich funktioniert mit Daniel Jones, eine gute Chance haben, in den Playoffs einen kleinen Run hinzulegen. Und dann muss man schon, dann finde ich es gut zu gucken, wie können wir das vielleicht sogar dieses Jahr schon maximieren. Ich bin halt sehr gespannt darauf, wie man es dann halt eben nach dieser Saison löst. Für diese Saison sind die Colts nochmal ein gutes Stück stärker geworden und die Offense ja, wenn man nicht weit hinten liegt und Daniel Jones den Ball nicht übermäßig viel in Gefahr bringt, dann können die eigentlich so ziemlich jedes Team schlagen.
Ja, ich habe also zwei Gedanken dazu. Zum einen ist halt die Frage, ist Sauce Gardner der Spieler, der jetzt die Colts dieses Jahr zum Contender macht? Das ist ja die Frage, die du dir letztlich, also darauf kommt's ja, fällt es ja dann zurück,
mit dem Value,
was diese Saison angeht.
Mit dem Value, den sie investieren, sollte er das auf jeden Fall sein.
Genau. Und da hätte ich schon mal Zweifel.
Mhm.
Und dann eben Daniel Jones auch, also ich meine, wir hatten ja Daniel Jones sogar mal als Thema im anderen Kontext und haben ja auch gesagt, oder ich habe das damals gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt bei Daniel Jones so dieser große Hype da ist, wie jetzt zum Beispiel bei Darnold letztes Jahr das teilweise der Fall war. Weil schon so von meinem Gefühl her, auch wenn ich jetzt Quarterback-Rankings und sowas mache, wenige Colts-Fans sagen, boah, Daniel Jones ist ja voll unterschätzt, sondern weil eher die Leute den Eindruck, ich habe eher den Eindruck, die Leute verstehen, was seine Rolle ist in der Offense. Und ja, dann guckst du dir auch so ein bisschen ein paar der Zahlen an. Er ist aktuell Platz 25 bei PFF in Big-Time-Throw-Rate, Platz 9 in Turnover-Worthy-Play-Rate. Die werfen mit die meisten Pässe gegen Base-Personnel. Die haben eine der produktivsten Play-Action-Offenses. Die haben das beste Run-Game in der NFL. Der Quarterback wirft mit die meisten Pässe zum ersten Read, weil der in der Offense eben konstant frei ist. Und dann kann man das ja auf zwei Arten interpretieren. Ja, zum einen, wo wir, glaube ich, beide tendenziell eher landen, das ist schwer so aufrechtzuerhalten und vor allem ist es schwer, damit einen Playoff-Run hinzulegen. Und wenn die Colts wenn das stimmt und die Colts dann an den Punkt kommen, fehlt ihnen jetzt das Kapital für die nächsten zwei Jahre, um vielleicht quarterbackmäßig eine andere Entscheidung zu treffen. Die andere Interpretation, und das wird das sein, was die Colts intern denken, und deswegen machen sie diesen Trade, ist zu sagen, wir sehen doch gerade, dass es uns reicht, wenn wir, weiß ich nicht, den 18, 19 besten Quarterback haben, mehr brauchen wir gar nicht. Und wir denken, Daniel Jones kann das für uns auch die nächsten drei Jahre sein. Und vielleicht stimmt das. Also du hast gerade gesagt, wir haben genug Bridge-Quarterbacks die letzten Jahre gesehen, sehen es dieses Jahr, die sich als Glücksgriffe erwiesen haben. Hab ich daran Zweifel? Auf jeden Fall. Mich würde es nicht wundern, wenn die zweite Saisonhälfte von Daniel Jones eine ganze Ecke schlechter wäre als die erste. Das Spiel gegen Pittsburgh war jetzt auch kein guter Start dafür. Was mich, glaube ich, am meisten eben daran stört, ist, da nochmal dahin zurückzukommen, dass sie sich eben sehr in eine ganz spezifische Ecke manövrieren. Also eben, dass du dir sehr viel Spielraum nimmst und das jetzt nach einer Handvoll guter Spiele von Daniel Jones. Und das ist, glaube ich, die Wette, die ich da ultimativ nicht eingegangen wäre.
Wir müssen auch noch über die Cowboys sprechen. Mal wieder über Jerry Jones, der ja seinen nächsten Defensive Tackle bekommen hat, ein bisschen was investieren musste dafür, um Quinnen Williams von den Jets zu den Cowboys zu lotsen. Ich meine, er hat es großspurig angekündigt, dass sie noch am Deadline Day was machen werden. Und sie haben was getan. Wo steige ich da ein? Ist Quinnen Williams jetzt dann wirklich der Spieler, der die Run-Defense fixt, der Cowboys?
Mhm. Ich meine, es ist ein Spieler, der die Defense deutlich besser machen wird. Es ist ein Spieler, der super in das Scheme reinpasst, keine Frage. Aber ganz ehrlich, alle, die den Tape Tuesday gehört haben, gestern in der Bonusfolge, weil da habe ich das Thema kurz aufgegriffen, das war ja bevor die ganzen Trades passiert sind, und da habe ich das Thema kurz aufgegriffen, weil ja Jerry Jones am Rande dieses Monday Night Games schon so quasi gesagt hat, ja, wir machen noch irgendwie einen Trade. Das hat er ja eigentlich so angekündigt. Und da war mein Take eben schon so, also es gibt nicht einen Trade, der diese Defense fixt.
Nein.
Ich meine, sie haben sogar zwei gemacht. Sie haben noch einen Linebacker von den Bengals geholt. Es gibt auch nicht zwei Trades, die diese Defense fixen. Und wenn die Cowboys jetzt am Ende, ich habe es ja gerade schon erklärt, sie schicken dann, also im kommenden Draft, ihren Second-Rounder und dann im 2027 den besseren der beiden First-Rounder, die sie haben. Lass sie mal da einen Top-10-Pick eventuell nach New York schicken. Und wenn wir dann diese Tabellen bekommen, so Micah Parsons-Trade und was haben sie mit dem Kapital gemacht, das wird eine ziemlich traurige Rechnung dann aus Cowboys-Sicht sein, wenn wir uns das angucken, falls das so passieren sollte. Und für dieses Jahr eben, es wird die Defense nicht fixen. Ja, es macht sie besser, aber die sind mehr als einen Star davon entfernt, jetzt defensiv wieder gut zu sein. Vielleicht gibt es ihnen einen gewissen Floor mehr. Vielleicht sind sie nicht mehr, weiß ich nicht, die schlechteste Defense, sondern die Nummer 27, 26, 25. Vielleicht kriegen sie den Sprung hin. Aber es ist für mich schon so ein bisschen ein Move. Jerry Jones wollte nicht die Füße stillhalten zur Trade-Deadline. Value-mäßig ist es halt ein Riesenpreis, den sie da bezahlen.
Das ist mein großes Problem mit diesem Trade. Quinnen Williams zu holen, völlig fein, ein richtig guter Defensive Tackle. Ja, aber du zahlst ja nicht wahnsinnig viel weniger als das, was du für Micah Parsons bekommen hast. So muss man es ja bilanzieren. Natürlich ist es weniger.
Das Risiko ist eben der höhere 2027er Pick. Wenn der eben, wie gesagt, wenn das ein Top-10-Pick wird, wie auch immer, also das, wir wissen ja, wie schnell das der Ramsey-Trade, die Rams haben damals auch einen Top-10-Pick am Ende rübergeschickt, weil sie halt Verletzungen hatten, Quarterback-Verletzungen und so weiter. Das kann so schnell gehen und da reden wir ja über nächstes Jahr. Also was weiß ich, hoffen wir alle nicht, aber lass sich Dak Prescott nächstes Jahr verletzen, lass sich Jordan Love nächstes Jahr verletzen und auf einmal schickst du halt einen Top-10-Pick, den du gehabt hättest, weg. Und dann ist der Gesamt-Value-Abrechnung eben, was haben sie für Micah Parsons bekommen, sieht dann halt echt nicht so geil aus.
Genau, ich habe eben übrigens, ich wollte eigentlich noch was zu Eddie Mitchell sagen, dass man den vielleicht nicht ganz komplett ignorieren sollte, ein Wide Receiver mit sehr viel Talent in meinen Augen, der eine sehr unglückliche Figur über den Colts hinterlassen hat. Das ist ja zumindest auch Potenzial, was du hier abgibst. Das ist hier jetzt nicht so gegeben, auch da gibt es einen Spieler, der zu den Jets kommt mit Mazi Smith, aber der hat bislang, auch wenn er ein hoher Pick war, ja, nicht viel nachweisen können. Was sein Talent angeht. Deswegen, das würde ich dann schon eher ausklammern wollen. Aber alleine die Picks, das finde ich, nach dem, was ich von Quinnen Williams, ich glaube 2023 hatte er so ein starkes Jahr, wo die Defense ja auch so gut aussah, wo Sauce Gardner so stark war. Aber auch er hat darunter gelitten, wie sich diese Defense entwickelt hat. Und auch er konnte es nicht kompensieren. Er hat nicht weiterhin auf so einem absoluten Top-Level gespielt. Und dann muss ich das eben mit diesen Elite-Spielern, für die Elite-Preise gezahlt werden, vergleichen auf Defense-Seite wie Myles Garrett, der in einer teilweise miesen Defense auch Jahr für Jahr Elite-Zahlen aufgelegt hat, wie Micah Parsons. Die Cowboys-Defense war auch nicht immer absolutes Top-Level, aber Micah Parsons hat schon eben das Top-Level geliefert. Und das hat Quinnen Williams nicht gemacht, das hat Sauce Gardner nicht gemacht und deswegen finde ich sie halt beide overpriced.
Ja, also wenn wir jetzt mal, ich habe diese Rechnung ja gerade schon mal gesagt, jetzt, wir wissen noch nicht genau, was dann die Picks am Ende genau vom Slot her sind, aber wenn du jetzt diese Gegenüberstellung aufstellst, aus Cowboys-Sicht, und dann sagst, sie traden Micah Parsons weg und Mazi Smith weg und kriegen Quinn Williams, Kenny Clark und gehen letztlich, also traden ihren Second-Rounder weg und gehen sozusagen in die erste Runde dafür hoch, eben weil sie traden ja ihren Second-Rounder weg, nächsten Draft kriegen den First-Rounder von den Packers. Also sagen wir mal, sie gehen ungefähr 20, 25 Spots hoch in den hinteren Teil der ersten Runde. Das ist der Value, den sie gekriegt haben. Und da kann mir keiner erzählen, dass das unterm Strich ein guter Deal ist für die Cowboys.
Es gab aber noch weitere Trades, über die wir auch noch sprechen wollen. Einen, den du so prognostiziert bzw. so sehen wolltest, Rashid Shaheed, Wide Receiver von den Saints, wurde zu den Seahawks getradet. Und ich meine, da kann man wirklich nicht viel auszusetzen haben.
Ja, das ist tatsächlich, es gibt zwei Trades, die ich wirklich mochte. Das sind jetzt die nächsten beiden, über die wir gleich sprechen. Das ist der eine davon. Genau, hatte ich schon vor zwei Wochen gesagt. Ein zweiter vertikaler Receiver für diese vertikale Offense. Die Nummer 1 vertikale Offense wahrscheinlich in der NFL. Damit du Jacksons mit dem Jigba ein bisschen entlastest. Damit du ein bisschen mehr Flexibilität hast in der Art, wie sie ihre Receiver einsetzen.
Ja, vor allem sagst du zweiter Field-Stretcher. Meinst du JSN als ersten?
Also bisher ist er das, ja. Genau. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber
ich glaube schon, dass er in einer anderen Rolle, wo er das nicht unbedingt jedes Mal, jedes Spiel machen muss, sogar noch besser aufgehoben ist. Er macht das hervorragend. Aber trotzdem, Rashid Shaheed ist noch mal ein besserer Field-Stretcher, würde ich
sogar
sagen.
Auf jeden Fall. Und also für mich ist es einfach jetzt für diese Saison betrachtet, und so müssen wir es ja erstmal sehen, Vertrag läuft aus, einfach das Upgrade zu dem, was Torrey Horton für die Offense jetzt war, die letzten Wochen. Der ja dann häufig so dieser zweite vertikale Receiver sein sollte, der gute Flashes hatte, gute Momente hatte, ist ein Tag-3-Pick, der wird noch mehr Zeit kriegen. Aber jetzt für jetzt ist es erstmal ein klares Upgrade für diese Rolle. Cooper Kupp ist verletzt, müssen wir erstmal gucken, wie lange der ausfällt und wie der dann zurückkommt. Dann wird das auch noch interessant, weil bisher, die Seahawks sind ja fast gar nicht, also sehr, sehr wenig in 3-Receiver-Sets, sondern sind ja eher Heavy-Personal, wie sie das dann aufteilen. Es ist auch kein günstiger Trade. Also ein 4-Runden-Pick und ein 5-Runden-Pick im kommenden Draft gehen nach New Orleans. Also das ist nicht wenig für einen soliden Receiver, dessen Vertrag aber auch ausläuft. Mal schauen, ob sie mit ihm dann verlängern oder ob sie eher sagen, wir lassen ihn als Free Agent gehen, vielleicht einen Compensatory-Pick mitnehmen, mal schauen. Es ist kein günstiger Trade, aber ich mag den Spieler halt sehr für die Offense. Und aus Saints-Sicht, es ergibt, glaube ich, Sinn, wenn man sagt, wir wollten jetzt nicht mit ihm verlängern. Shaheed ist 27, wir stehen 1-8, wir sind erstmal noch ein bisschen weiter davon entfernt, da solchen Spielern zu verlängern.
Wenn du für einen Spieler, der kein Cornerstone deiner Offense wahrscheinlich die nächsten Jahre sein wird, dafür ist er Er ist keine Säule. Dafür ist er nicht gut genug. Dafür hat man auch einen Chris Olave beispielsweise. Mhm. Und für einen Spieler, dessen Vertrag ausläuft, dann noch 2 Midround-Picks bekommst, das ist ein guter Trade in meinen Augen. Ich finde nicht, dass man da viel aussetzen kann.
Mm, ja, das
Sie
einzige
verlieren natürlich
Gegenargument.
Jetzt Qualität. Okay, ja.
Genau,
aber
das Gegenargument wäre eben zu sagen, es macht es halt schwerer, Tyler Shuck zu bewerten, weil du ihm noch eine Waffe wegnimmst in der zweiten Saison.
Ja.
Was ja in deren, also da gucken wir kritischer drauf, aber in ihrer Gedanken, in ihrem in ihrer Ansicht ist es ja ein quasi der wichtigste Punkt der zweiten Saisonhälfte, zu gucken, was haben wir in Tyler Shuck. Und ich meine, theoretisch hätten sie natürlich auch mit Shahid verlängern können. Und theoretisch machst du dann die Umstände für den möglichen Rookie-Quarterback nächstes Jahr schlechter. Das wären so die kleinen Gegenargumente. Aber ich verstehe komplett, warum die Saints diesen Trade machen. Wie gesagt, das ist auch ein Trade, der für mich für beide Teams Sinn ergibt und den ich auch für die Seahawks mag, unterm Strich.
Die Dolphins haben vielleicht weniger gemacht, als wir das erwartet haben, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber letztendlich haben die Dolphins nur einen ihrer beiden Pass-Rusher getradet, nämlich Jalen Phillips, ein Freund des Hauses Don't Set Talk auf jeden Fall, seit erster Stunde. Und ja, natürlich geht er zu den Eagles.
Ja, und der Preis ist auch okay. Also auch der Trade ist für beide Seiten okay. Es ist ein Drittrunden-Pick im kommenden Draft eben für einen Spieler, der eine Verletzungshistorie hat, der Vertrag läuft aus, muss man immer bedenken. Entweder bezahlst du den teuer oder du hast ihn jetzt nur noch für eine halbe Saison nach dem Jahr. Trotzdem gucke ich da wieder drauf und denke mir so, ja, also wenn ich einen Gewinner küren müsste für diese Trade-Deadline, dann sind es halt wahrscheinlich die Eagles, weil ich finde, das ist der beste Trade.
Ja.
Und wir sagen das halt so oft, aber wir sagen es ja nicht so, weil wir Howie Roseman so toll finden, sondern weil die Moves halt einfach Hand und Fuß haben. Edge war ein großes Problem bei den Eagles, wir hatten viel drüber gesprochen. Es gibt eigentlich 2 Baustellen. Corner, also der dritte Corner-Spot neben Cooper DeJean und Quinion Mitchell. Das haben sie doppelt adressiert, jetzt die letzten Tage schon. Jair Alexander für den Late-Round-Pick-Tausch geholt. Mal gucken, ob der noch was im Tank hat. Und Michael Carter von den Jets geholt. Ein Slot-Corner. Auch hier schauen, dass sie einfach mehr Optionen haben, damit diese dritte Cornerback-Rolle nicht so eine Schwachstelle ist. Phillips ist halt deutlich mehr als das. Der steht jetzt dieses Jahr auch wieder bei über 30 Quarterback-Pressures. 2022 war seine beste Saison bisher. Auch weil, und das ist eben ein Grund dafür, dass er zu haben war, die letzten beiden Jahre von Verletzungen geprägt waren, hatte einen Achillessehnenriss, hatte eine Knieverletzung, jeweils Season-Ending. Deshalb haben die Dolphins ja eben auch nicht mit ihm verlängert. Sprich, das könnte ein Half-Year-Rental unterm Strich auch nur sein für die Eagles. Auch hier mit der Aussicht darauf, potenziell einen Compensatory-Pick zu bekommen, wenn der als Free Agent woanderswo unterschreibt. Aber erstmal ist es ja ein Riesen-Upgrade für Philadelphia. Und die haben ja einiges versucht. Die haben so Darius Smith geholt. Dann hat er seine Karriere beendet. Jetzt haben sie Brandon Graham aus dem Ruhestand geholt. Nolan Smith ist schon länger verletzt. Aziz Ojulari ist verletzt. Also Edge ist ein klares Thema. Und dann mal schauen, was sie mit Phillips machen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn wir in, weiß ich nicht, 6 Wochen drauf gucken und Jalen Phillips ist der beste Edge-Rusher der Eagles.
Die Raiders haben auch noch ein Spiel abgegeben. Wide Receiver Jacoby Myers, der ja auch unbedingt weg wollte, der getradet werden wollte, wurde er auch. Ich weiß nicht, inwiefern sich seine Situation jetzt verbessert hat. Er ist bei den Jaguars gelandet, die natürlich auch ein Need auf Wide Receiver hatten.
Ja.
Ja, so 100% schlau werde ich jetzt nicht ganz aus diesem Trade, aus Jaguars Perspektive, weil ich mir so denke, musste man das machen? Bringt das jetzt was? Wie viel bringt das jetzt?
Ja. Und auch der ist nicht günstig. 4- und 6-Runden-Pick für Jacoby Myers.
Ja, aber hast du mal gesehen, wie viele Picks die Jaguars trotzdem noch haben?
Ich wollte gerade sagen, die Jaguars haben halt sehr viele Picks, genau. Aber muss ja auch fairerweise sagen, die Idee an sich ist ja halt auch, viele Picks in diesen mittleren Runden zu haben, um da ein paar Treffer zu landen, eben weil sie ihren First-Rounder weggetradet haben. Das war ja so eigentlich vom Gedankengang her auch schon da irgendwie mit eingepreist. Ja, sie haben immer noch jetzt 3 in Runde 3, 2 in Runde 5, 3 in Runde 7, plus jeweils einen dann 2, 4 und 6. Also sehr viel Kapital, das relativiert es auf jeden Fall ein bisschen. Receiver ist ein Thema, klar, Hunter ist verletzt, Brian Thomas ist angeschlagen. Und beide, würde ich sagen, wenn wir den Trade versuchen, schematisch zu erklären, beide sind jetzt nicht der Possession-Receiver über die Mitte des Feldes.
Ja.
Und da sehe ich eben Jacoby Myers. Also den Fit in der Offense mag ich an sich schon. Ich glaube, das wird der Offense auch gut tun. Im Moment natürlich mit einem erheblichen Need. Einfach weil, also Hunter ist erstmal raus und Thomas spielt halt auch einfach wahrscheinlich angeschlagen und nicht gut.
Und die Saints haben dann doch noch einen weiteren Spieler getradet. Trevor Penning ist bei den Chargers untergekommen.
Ja, der war ganz spät noch, der Trade, für einen 6-Runden-Pick im übernächsten Draft, also überschaubarer Value. Für die Chargers wahrscheinlich, ich meine, die haben jetzt Joe Alt noch verloren, das heißt, irgendwas auf Tackle zu machen, zu gucken, ehemaliger First-Round-Pick, ob du da vielleicht mehr rausholen kannst. Und Penning hat ja auch Guard gespielt bei den Saints, also könnte auch innen eine Option sein, dann vielleicht über die Saison hinaus, falls die Chargers mit ihm verlängern wollen. Aber ich glaube, für den Moment erstmal der Versuch, irgendwie passable, halbwegs passable Tackles aufs Feld zu kriegen, nachdem sie eben jetzt ihre beiden Starter für den Rest der Saison verloren haben.
Ja, ehemaliger First-Round-Pick, aber konnte das nie ganz so bestätigen, nee. Und jede Saison auch auf einer anderen Position gespielt, also viel rumgeschoben worden. Mal sehen, ob der noch ein bisschen mehr im Tank hat. Haben wir alle? Nicht alle, aber die wichtigsten.
Ja, die wichtigsten. Ja, einen würde ich noch reinschmeißen, Draymond Jones zu den Ravens für einen Conditional 5-Runden-Pick im kommenden Draft. Ravens Edge hatten wir auch angesprochen und dafür Ovie weggetradet. Madubike innen fällt aus in die ganze Saison. Mike Green jetzt bislang nicht die erhoffte Verstärkung als Rookie. Und Draymond Jones gibt dir halt einen Power-Rusher und einen, den du eventuell auch bei Passing Downs nach innen rotieren kannst. Also so ein bisschen dein Madubike-Light-Ersatz bei Passing Downs sein kann. Das ist, glaube ich, ein smarter Move für Baltimore.
Also, relativ langes Short, weil deutlich mehr passiert ist beim Ende oder zum Ende der Trade-Deadline in der NFL. Eine Sache möchte ich noch kurz zu den Jets sagen. Also zum einen würde ich mal gerne wissen von Jets-Fans, wie die da drauf schauen, weil das sind einfach auch deine Starspieler. Das sind Gesichter der Franchise. Und einen weiteren Faktor, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist, ich bin sehr gespannt, was das mit dem Locker-Room macht, was das mit den Spielern macht, die jetzt eben bei den Jets noch verblieben sind, weil Breece Hall zum Beispiel wurde nicht getradet, warum auch immer.
Also, und okay, Hall würde ich ganz kurz reingrätschen, weil den Punkt hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Bei Hall, alles, was man so hört, war ja, die Jets haben gesagt, unter einem Drittrunden-Pick traden wir Breece Hall nicht weg. Hm. Also es gab wohl Angebote für einen Viertrunden-Pick. Und das finde ich halt sehr strange, wenn du bereit bist, eben zwei deiner absoluten Superstars abzugeben, dann nicht den Running Back, der wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr da ist und keine Rolle mehr spielt für dich, da dann zu sagen, für einen Viertrunden-Pick machen wir es aber nicht, das passt irgendwie für mich nicht so ganz zusammen. Aber ich finde es auch also spannend von Jets-Fans da zu hören, wie die das denken, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie ähnlich wie wir das so ein bisschen zwiegespalten sehen. Auf der einen Seite, so ein bisschen Plan ist erkennbar, ein sehr langfristiger. Aber musstest du es halt so aggressiv machen?
Und wir sagen ja auch immer, tanken ist realistisch nicht möglich in der NFL, aber mit solchen Moves, wo du einfach zwei Säulen deiner Defense rausreißt, näher kommst du nicht ran, würde ich behaupten.
Irgendwo schon, ja. Also es sind einfach sehr klare Moves eben für in 3 Jahren im Prinzip.
Vielleicht, und wenn sie treffen.
Die Geduld, genau, wenn sie treffen. Und die Geduld und die dieses Festhalten an einem Plan über 3 Jahre, ja, da sind schon sehr viele Teams dran gescheitert.
Ja, ey, ich habe ja vorhin nur die Panthers genannt. Man kann auch die Jaguars nennen, die ihre Saxonville-Defense mehr oder weniger weggetradet haben. Man kann über die Raiders sprechen mit Khalil Mack, weil man gedacht hat, naja, der ist alt, den brauchen wir nicht mehr, wir nehmen lieber die Picks. Ja, der hat noch jahrelang auf einem absoluten Top-Niveau gespielt und die Raiders hatten keinen Pass-Rush.
Die Picks waren alle schlecht.
Die Picks waren mies, genau.
Bestes Beispiel. Nichts Gutes damit gepickt.
Ja, genau. Eben. Das war unser Downset Short sozusagen als News-Ersatz für die Folge morgen. Habt das schon ein bisschen schneller und wir haben nicht so eine lange Aufnahme, die dann später stattfinden wird. Das war's für heute. Wir hören uns morgen schon wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.